Da kommen wir dann über die ganzen wirtschaftlichen Aspekte hin zu Außenwahrnehmung. Wie wird so eine Stadt wahrgenommen? Und dann wird es halt plötzlich politisch total interessant. So.
Und dann kannst du als Stadt nämlich auch oder als Ort auch damit werben.
Genau, dann wird es halt mega interessant. Und du kannst sogar noch weitergehen und sagen, was ist denn hier im Saarland los? Womit, was machen wir? Sollen wir den Leuten noch 20 Jahre von Bergbau und Leona-Ringen erzählen oder tun wir unsere Kultur halt irgendwie mal neu definieren, also was uns ausmacht?
Doc11 fragt, was geht? Der Podcast für Kreative, die die Welt verändern und davon leben wollen. Willkommen zu einer neuen Episode von Doc11 fragt, was geht? Dem Podcast für alle Kreativen, die die Welt verändern und davon leben wollen. Heute nehmen wir dich mit auf eine Reise zur Kunst, die den öffentlichen Raum erobert. Urban Art hat viele Facetten. In dieser Aufzeichnung eines Talks aus unserer Veranstaltungsreihe Content und Cremant vom 26. Juni geht es vor allem um großformatige Kunst, sogenannte Murals. Wir haben über den sozialen Impact von Urban Art gesprochen, aber auch über die Bedingungen, die es braucht, damit sie überhaupt entstehen kann. Mit dabei waren der Urban Art Künstler Cone the Weird und aus Mannheim waren Tamara Martinez Guerrero und Sebastian Bader zu Gast, die seit 11 Jahren das Stadtwand Kunstmuseum in Mannheim betreuen und gestalten. Wir sprachen über den sozialen Impact dieses kulturellen Phänomens und gingen gemeinsam mit Lars Pottiker, dem Projektleiter von Doc11, der Frage nach, was es braucht auf lokaler und regionaler Ebene, damit Urban Art ihr volles Potenzial entfalten kann. Moderiert wurde der Talk von Isabel Sonnenabend.
Schön, so viele bekannte Gesichter zu sehen. Ich freue mich immer sehr, dass ihr alle so treu zu Content und Cremant kommt. Ich bin Isabel Sonnabend, ich bin seit einigen Jahren für Doc11 unterwegs und auch hier bei Content und Cremant. Und wir wollen euch hier mit dieser Reihe informieren, vernetzen und einfach über die Kreativwelt und auch die wirtschaftliche Komponente dahinter plaudern. Und ich habe natürlich wie immer ganz tolle Gäste, die ja von nah und weit hier angereist sind. Ich sage erstmal, worum es heute geht, Urban Street Art. Wenn ihr an Urban Street Art denkt, was fällt euch ein? Denkt ihr an Wandmalerei, denkt ihr vielleicht an Urban Knitting, das sind ja diese gehäkelten Sachen, zum Beispiel um Bäume, aber auch um andere Sachen. Es gibt auch Guerilla-Gardening und es bewegt sich alles so auf den Grenzen zwischen legal und illegal und wir wollen heute über die legalen Sachen sprechen, also zum Beispiel über die Murals, die Wandmalerei als legale Form von Graffiti, wollen darüber sprechen, wie sich das Bild davon entwickelt hat, wie es der Szene hier geht, aber auch außerhalb und wir schauen ins Saarland und auch Richtung Mannheim und jetzt bitte erstmal einen großen Applaus für meine Gäste, die stelle ich euch jetzt vor. Schön, dass ihr da seid. Colin Käsekamm, Tamara Martinez, Sebastian Bader und der liebe Lars von Doc11, Lars Pottiker. Lieber Colin, aka Cone the Weird, jetzt musst du mir erstmal sagen, wer bist du heute?
Ich glaube, eher in meiner Funktion als Künstler eher. Vielleicht aber eben auch als Gastprofessor habe ich momentan an der Hochschule der Bildenden Künste. Also der kulturelle Austausch findet auf vielen Ebenen statt.
Mhm, du bist freier Urban Art Künstler und Designer. Du hast an der HBK studiert, also an der Hochschule für Bildende Künste hier, Kommunikationsdesign. Und du bist mit Ausstellungen auch überall unterwegs. Wo war die letzte jetzt?
Berlin war ja jetzt im März, genau. Davor in Frankreich, also ich arbeite sehr viel eben im französischsprachigen Raum, aber hat auch mitunter schon in die USA, nach Kanada und Hongkong geführt, also sehr viel außerhalb des Saarlandes.
Gab es eigentlich mal was, was dich so ganz besonders gepackt hat, wo du vielleicht vor deinem eigenen Mural standst und dachtest, boah, jetzt stehe ich hier mitten in New York oder Saarbrücken und bin begeistert von dem, was ich da sehe?
Jetzt nicht die eigene Arbeit betreffend, aber vielleicht auch eher so, wohin das einen führen kann, war tatsächlich das Erlebnis vor 10 Jahren in Hongkong. Da hatte ich mit einem Crew-Kollegen, waren wir im Rahmen eines Festivals eingeladen, im Prinzip auch als Showprogramm, ähnlich wie die Musiker, waren wir zum Malen, neben der Hauptbühne eben eingeladen worden, am Hafen von Hongkong. Also auf der anderen Seite hatte man wirklich diese Skyline der Hochhäuser, die nachts wild beleuchtet waren. Und es war einfach Wahnsinn, ja. Am letzten Abend hatten Cool in the Gang, falls das noch ein Begriff ist, für manche tatsächlich da live gespielt. Ich dachte, Wahnsinn, was nicht alles von denen ist. Im Backstage gab es Rigatoni, was auch sehr absurd war, in Hongkong darauf zu stoßen. Und wir wurden wirklich von sehr bekannten Künstlern aus Frankreich angesprochen. Und es war einfach sehr spezielles Erlebnis. Und am Tag drauf, als ich zurückkam, habe ich erstmal, wie soll man sagen, eine Projektvorstellung für die HTW grandios vergeigt, weil halt einfach null geschlafen und eine sehr intensive Woche hinter mir hatte.
Aber es hat sich gelohnt.
Aber hallo, ja.
Aber hallo. Ist doch schön, wenn man das sagen kann und wenn Kunst vor allen Dingen auch so verbindend sein kann.
Ja, schon. Also, ja. Bringt dann immer wieder in Ecken dieser Welt oder auch in Bereiche von Gesellschaften und eben auch Wirtschaft und Kultur, die man selbst nicht so auf dem Schirm hatte.
Wir wollen auch später darüber sprechen, wie sich das alles noch mehr miteinander verbinden lässt, gerade auch Wirtschaft und die Kreativwelt. Jetzt erstmal noch zu euch. Wir haben hier quasi ein kreatives Paar neben uns sitzen. Ihr seid als Zweiergespann gekommen, Tamara Martinez und Sebastian Bader. Ihr seid von Stadtwand Kunst. Das ist ein Kooperationsprojekt, um Urban Art zu fördern. Und ihr habt ganz tolle Murals gemacht. Ihr habt auf den Tischen QR-Codes liegen. Die könnt ihr einscannen. Da seht ihr tatsächlich von Stadtwand Kunst die Murals, die in der Kooperation entstanden sind. Und da seht ihr auch Collins arbeiten, damit ihr euch ein bisschen ein Bild machen könnt, worüber wir heute sprechen. Ihr arbeitet beide seit über 15 Jahren in der Alten Feuerwache Mannheim. Das ist so eine Spielstätte mit Kunst und Kultur. Erzählt gerne erstmal ein bisschen was darüber. Ihr seid ja da sehr breit aufgestellt mit dem, was ihr anbietet, oder?
Also tatsächlich ist es so, genau, wir sind eine Kulturstätte und unser Haus ist eigentlich ein Konzert. Veranstalter, wo die meisten Sachen eigentlich wirklich Konzerte sind. Und das Projekt Stadtwand Kunst hat sich einfach noch zusätzlich entwickelt. Also wir machen nicht nur Konzerte, wir machen viel Lesungen, Partys, Figurentheater, haben eine große Halle, die wir bespielen, da passen 1000 Leute rein. Und wir sind ein Team, was schon sehr, sehr lange zusammenarbeitet. Und dann hatten wir einen Chef, der auch immer noch Kurator von Stadtwand Kunst ist, der einfach extrem affin in der Graffiti-Szene tätig ist und einfach ganz, ganz viel kennt. Und dann wurden wir angesprochen von Herakut, dem Künstlerduo, die gerne ein Mural malen wollten in Mannheim. Und das sollte eigentlich eine einmalige Sache sein und es ist so gut angekommen, dass die Stadt und auch die Bevölkerung gesagt hat, ey, das kann es ja jetzt nicht gewesen sein, macht ihr noch eins? Und dann haben wir gesagt, ja, okay, gut, dann machen wir noch eins.
Und dann noch eins und dann, und dann noch eins. Und dann,
genau, und deswegen sind wir immer noch da und es ist jetzt unser 11. Jahr.
Und ihr habt mittlerweile über 50 Murals, habe ich gesehen.
Ja.
Und auch echt großformatig und mutig, also sehr, sehr schön. Hat sich bisher wirklich gelohnt, soweit ich das gesehen habe.
Dankeschön.
Ich habe auch mal geguckt, was ihr selbst so macht. Du bist Goldschmiedin und Veranstaltungskauffrau. Fand ich auch eine schöne Mischung. Also das heißt, du hast einmal so die kreative handwerkliche Praxis und dann aber auch so eine organisatorische Seite, von der du uns berichten kannst. Lieber Sebastian, du bist Kulturwissenschaftler und Manager. Wie ist das bei dir? Wo bist du da gerade unterwegs? Auf welcher Seite?
Also in der Kultur ist man, glaube ich, immer am durchwursteln, am struggeln und gucken, wie man Projekte irgendwie an den Start kriegt. Deswegen ist es immer ein Zusammenspiel von beidem. Die Tamara hat es vorhin schön gesagt, auch ich habe in der Feuerwache angefangen im Konzertantenbereich. Wir haben über 280 Veranstaltungen im Jahr und das ist das Kerngeschäft. Und Stadtwand Kunst am Anfang war ein kleines Ding. Mittlerweile haben wir intern auch so ein bisschen rumgeschoben und geschaut, wie wir einfach für das Projekt noch mehr Platz kriegen, weil wir im Prinzip der Kunst im öffentlichen Raum ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken wollen, wie es bis jetzt bei uns in Mannheim im Fokus stand. Und von daher bin ich eher, glaube ich, gerade am Koordinieren, Managen, wie am kulturwissenschaftlich forschen oder nachdenken. Wobei wir das auch immer wieder gerne tun, aber das überlassen wir dann Leuten, zum Beispiel der Pamela Pachel, die betreut uns in der Situation, dass sie alle Bilder, die wir macht, kunstwissenschaftlich einfach auseinandersicht nimmt und bespricht. Und die macht das auch sehr gut. Und deswegen müssen wir das in der Feuerwache nicht machen und können uns auf das konzentrieren, was wir gerne machen. Ich möchte an der Stelle noch ganz kurz mich ganz recht herzlich bedanken im Namen der Alten Feuerwache und Stadtwand Kunst, dass wir hier in diese Runde eingeladen wurden und euch von unserem Projekt und von unseren Erfahrungen einfach ein Stück weit berichten dürfen.
Sehr, sehr gerne. Und du hast da auch den Mann an deiner Rechten sitzen, bei dem du dich dann auch direkt bedanken kannst. Der ist nämlich für Doc 11 unterwegs. Lars Pottecker ist der Projektleiter von Doc 11 und du hast die Szene immer, finde ich, mit einem Adlerauge im Blick. Ich würde von dir aber gerne wissen,
Wir werden später viel auch über die wirtschaftlichen Aspekte sprechen und darüber, wie Kreative generell sich besser vernetzen können, auch mit der Stadt, auch mit der Politik, auch mit der Wirtschaft. Aber jetzt erstmal persönlich, was für einen Bezug hast du zu Urban Street Art? Gibt es was, was dich besonders begeistert hat? Was ist generell dein Bezug dazu?
Also ich komme persönlich ja schon aus so einer Subkultur raus, war dann lang, also ich war in musikalischen Subkulturen unterwegs und habe da auch in Bands gespielt, Platten rausgebracht, war auf Tour, bin dann nach Berlin, habe da dann auch irgendwie für die Indie-Labels Lobby gemacht und in Berlin ist man natürlich irgendwann, fällt man da in so ein, auf eine Art Schnellkochtopf rein, wo halt alles drin ist, so. Und das Ding war halt, es umso subversiver, umso besser war's und das hat halt nicht nur irgendwo stattgefunden, sondern das hat halt direkt neben mir mit meinen Freunden und da, wo ich gewohnt habe, stattgefunden. So, dass man raus auf die Straße und hat allein schon gemeint, dass man da wohnt, ist man Teil von irgendwas, weil da war ja ein Diskurs über diese Art von, also war eine Art Kommunikation, die da lief, so mit der Stadt, mit der Öffentlichkeit, aber auch mit den Anliegen, die ich halt auch geteilt habe, so. Und da sind wir halt auch nachts so Freunde von mir, sondern auch mit Schablonen raus, einfach so. Und haben halt Dinge gesagt, die sie sagen wollten und mussten, so. Da habe ich halt an sich halt auch Urban Art schätzen gelernt, weil es halt so einen sozialen Impact hat. Also ich finde sowas immer super wichtig bei Kunst, dass es einen sozialen Impact gibt. Es gibt natürlich auch einen ästhetischen Aspekt von Kunst, der ist mir aber nie so wichtig, weil für mich persönlich erwächst die Ästhetik erst immer aus dem sozialen Kontext raus. Und dafür ist Urban Art halt so der Sammelbegriff für alles, was ich subversiv und interessant finde. So. Weil das ist meine persönliche Sichtweise.
Finde ich sehr schön, weil wir hatten kurz vorher, wir sind ja hier auch zusammen, um ein bisschen was zusammen zu trinken und zu schnacken, auch um die Veranstaltung drumherum. Und da haben wir uns ein bisschen heiß geredet, Sebastian und ich, schon über, was eigentlich so ein Wandbild alleine macht mit Leuten, die damit vielleicht gar nicht in Verbindung stehen. Ne? Vielleicht können wir das nochmal so ein kleines bisschen hochholen. Ich weiß nicht, ob man es ein zweites Mal hinbekommt, aber so dieses, da ist jemand, der läuft dran vorbei, hat vielleicht eigentlich gar nicht so einen Bezug zu Kunst oder denkt vielleicht, er hat keine Ahnung davon und wird dann so reingezogen, weil das so Teil seiner Umgebung ist. Wie ist da eure Erfahrung gewesen mit euren ganzen Murals? Das hat ja auch die Viertel verändert oder die Umgebungen verändert.
Also da lasse ich mich gerne wieder reinziehen, weil es eine gewisse Art von Begeisterung ist, die einfach immer mitschwingt. Als Beispiel habe ich vorhin auch schon erzählen dürfen, kommen wir mit Leuten ins Gespräch, die sehr dezent, sehr vorsichtig an der Wand stehen und wir versuchen, die Leute dann immer so ein bisschen abzuholen und zu fragen, wie es ihnen gerade geht, wie sie es finden und wie es ihnen denn gefällt und beziehen uns dann immer mehr auf das Kunstwerk und oft kommt die Antwort: Ich kann da gar nichts zu sagen, ich habe keine Ahnung, ich bin überhaupt nicht Experte genug, mir fehlt die Expertise. Und wenn man dann danach kurz sagt, ja, aber wie gefällt's dir denn? Und dann kommen so leichte Sachen wie, ja, das Blau passt nicht ganz zum Grün, die Form finde ich aber sehr schön und der Hintergrund passt ganz toll zu dem, was davor ist. Und wenn man dann auf die Leute zugeht und sagt, Thomas, jetzt bist du schon mitten in der Kunstrezeption, ohne dass du es weißt, du hast kein Polunder an, du hast kein Nickelbrillchen an, das soll nicht abwertend sein, aber es beschreibt ein Bild von Menschen, die bei uns in die großen Museen reingehen. Und diese Hürde, die im Prinzip da manchmal besteht, gibt es bei uns bei Stadtwandkunst nicht. Es ist ein offenes Open Urban Art Museum, so verstehen wir uns. Und sofern der Prozess der Gestaltung als auch der Austausch an der Wand direkt mit dem Künstler ist eine wichtige Säule, weil wir kommen ins Museum und sehen ein perfekt ausgeleuchtetes Bild, was morgens aussieht wie abends, was im Januar aussieht wie im Dezember. Und wenn wir durch die Stadt laufen, kann man bei uns die Bilder morgens anders erleben, wie man es abends erleben kann. Das Bild ist anders. Es ist eine vergängliche Kunst. Es kommt aus dem Graffiti raus, ohne auch diese Erkenntnis, dass dieses Bild nicht von Dauer da sein wird, würde das Ganze nicht funktionieren. Und auf einmal machen die Leute große Augen und sehen, dass sie von uns in der Situation ernst genommen werden und sehen, ja, das ist Kunst und ich freue mich daran und so weiter und so fort. Deswegen sind die Rückmeldungen meistens sehr, sehr positiv und die Leute freuen sich einfach, Teil sein zu können, um mit uns da einfach die Kunst zu genießen, die Barrierefreiheit ist da ganz, ganz ein großer, wichtiger Punkt.
Colin, was hast du für Erfahrungen mit deinen Projekten? Du hast jetzt eben schon von Hongkong erzählt. Das war ja mehr so ein holistisches, so eine holistische Erfahrung. Aber bist du auch in Kontakt mit den Leuten nach deinen Murals oder während du die malst?
Natürlich, man ist in der Öffentlichkeit. Also wenn ich jetzt selbst an, sagen wir mal, legalen Flächen mal sowieso, finden sie sich oft im Stadtbereich, selbst wenn es irgendwie in den Graubereich geht. Man ist im öffentlichen Raum, man kommt zwangsläufig in Kontakt mit Menschen. Und die lassen einen eigentlich auch, gerade wenn das nicht als Happening ist und irgendwie ein Event stattfindet, recht unverblümt wissen, was sie davon halten, im Positiven wie im Negativen.
Und? Erzähl uns von deinen Erfahrungen gerne.
Hat beides seinen Platz. Also ich bin ein großer Freund von einem korrekten Umgang. Das heißt, ich erwarte in keinster Weise, dass meine Bilder allen gefallen. Also im Gegenteil, ich finde auch ein ehrliches "Nö, finde ich scheiße", ja, aber oft irgendwie so erfrischender und ehrlicher als irgendwie so, wenn alles immer abgenickt wird oder irgendwie so einer, wie soll man sagen, so einer Belanglosigkeit. Also ist schon okay, aber stellt irgendwie nichts mit mir an. Also irgendwie will man doch eine ehrliche Reaktion, und die darf eben, ja, auch ein bisschen extremer mal ausfallen. Aber natürlich der direkte Umgang, der sollte ein korrekter sein. Und das ist wieder so eine individuelle Sache. Also es gibt schon sehr wilde Dinge, so Kleinigkeiten, die man vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hat. Das ist oft so, wenn man jetzt hier den Staden als Beispiel nimmt, eine legale Graffiti-Fläche, wenn man da malt. Es gibt Menschen, die mit ihrem Hund entlang spazieren und der Hund kackt eigentlich genau an die Wand, während ich mal. Und also der Hundebesitzer schaut mich noch an währenddessen, und dann, ja, denke mir auch, das ist schon ein besonderer Menschenschlag, dass du so den, wie soll man sagen, diese Dreistigkeit hast, so auf, ja, so darauf zu reagieren, was passt. Also es gibt schon sehr kreative Arten, auch seinem Unmut Luft zu machen, aber das sind schon die Ausnahmen. Also das ist
ein sehr naher Kontakt dann auch, ja.
Ja, klar, also weil es eben passiert, und ich kann auch verstehen, also es greift natürlich sehr direkt einfach auf den öffentlichen Raum rein, und es mag eine Ausdrucksform sein, die nicht allen gefällt. Andererseits fängt es nicht schon mit der Architektur an, mit der Stadtplanung, mit Werbeflächen. Und die Kunstform ist halt eine sehr ehrliche, eine sehr direkt entstandene. Die ist vielleicht auch nicht ganz vergleichbar mit anderen Kunstformen, wie sie eben in Museen stattfindet. Aber das ist auch gerade das Schöne, weil die Barrierefreiheit eben jetzt nicht nur im Konsumieren, sondern auch im aktiven, im Herangehen an diese Kunstform. Also ich brauche nicht meinen Abschluss. Ich muss nicht aus einer bestimmten Gesellschaftsschicht kommen. Ich muss noch nicht mal um Erlaubnis fragen, ob ich das darf. Da nimmt sich der Mensch ein Stück Freiraum und sucht sich in einem Lebensmodell, das man oft gar nicht so hinterdenkt, also in Lebensstrukturen, die einfach gegeben sind, sucht sich vielleicht so einen Teil, eine Art, da auszubrechen und sich selbst wieder eine Stimme zu geben, eine Ausdrucksform zu verleihen. Und ob dahinter jetzt irgendwie ein Motiv steckt, ein politischer Ansatz, eine Message, die man teilen möchte, oder einfach die Aktion an sich macht, und das hat ja schon fast wieder was Zen-Buddhistisches, ist dann wieder eine ganz individuelle Sache.
Es verändert auf jeden Fall die Viertel. Habt ihr euch eigentlich mal Gedanken darüber gemacht zum Thema Gentrifizierung oder zum Thema, was es generell mit den Vierteln macht? Oder sagt ihr, wir lassen das so laufen? Was sind eure Gedanken dazu?
Also wir haben schon tatsächlich bei uns, in wo die Feuerwache ist, direkt an der Neckarstadt, ist ein Stadtteil, der sehr viel Immigrationshintergrund hat, wo aus vielen Nationen Menschen leben und den viele Leute nicht kennen. Und das mit der Innenstadt natürlich, die man nicht leider nicht außer Acht lassen kann, war das unser zweiter Stadtteil, den wir einfach fokussiert haben, wo wir einfach Murals in verschiedene Straßen gesetzt haben, wo man vielleicht nicht unbedingt langläuft, einfach um die Leute dahin zu bringen, um zu sagen, hey, das ist auch Mannheim und ihr wohnt in dieser Stadt. Und wir versuchen tatsächlich auch, wenn wir Schulklassen haben, die Interesse an Führung haben, die immer in die Neckarstadt zu bringen, um einfach da auch zu zeigen, dass man schöne Wandbilder nicht nur an schönen Gebäuden sehen kann und muss, sondern dass es einfach überall verteilt ist und dass es wichtig ist, dass sie überall verteilt sind.
Und vielleicht noch auch zur Gentrifizierung, auch darüber machen wir uns natürlich Gedanken. Wir kriegen immer wieder auch Anfragen von den großen einschlägigen Bauherren, ob wir irgendwelche Wände wo malen dürfen. Machen wir im Rahmen des Museums überhaupt nicht, weil im Prinzip genau die Idee dahinter steht, im besten Fall bei einem Investor, mach hier 5-6 Murals an den Straßenzug und dann ziehe ich die Mieten nach oben. Wir haben das Glück, in Mannheim mit einer Wohnungsbaugesellschaft zusammenarbeiten zu können, die sehr viele Wohnblocks und Häuser besitzt, die nicht wirklich schön sind und die auch nicht an Ecken sind, oft die, sage ich mal, gentrifizierungsgefährdet sind. Und da erleben wir das schon, dass am Anfang erstmal eine gewisse Skepsis da ist. Inwiefern, hey, was macht ihr da, was soll das? Dann kommt natürlich auch immer das Argument, naja, das kostet ja alles Geld, warum wird der Bordstein nicht gemacht? Und sind auch so Sachen, wo man natürlich immer im Gespräch ist. Und letztlich erfahren wir aber in fast 99% der Fällen, dass die Menschen, die in dem Viertel oder sogar in einem Haus leben, stolz werden, die eine Identifikation mit dem Kunstwerk auch an sich haben und dann auch sagen, wenn sie gefragt werden, wo wohnst du? Zwei Straßen hinter dem und dem Bild. Und das ist dann schon auch schön zu sehen, dass wenn so eine Skepsis am Anfang da war, die über die Kunst einfach gebrochen wird. Und auch da pflichte ich dem Colin 100% bei, nicht jedes Bild muss gefallen, kann gefallen, aber jedes Bild sollte in irgendeiner Form, da bin ich beim Lars, einen Impact haben. Sonst hat die Kunst so ein bisschen ihren Weg verfehlt.
Ich finde das auch schön, wenn es eine gewisse Reibung gibt. Also jetzt abseits der wirklich auch wichtigen Diskussion über Gentrifizierung oder was macht das mit dem Viertel generell, wenn es eine Reibung erzeugt, also wenn es was mit den Leuten macht. Das Bild von Graffiti, Street Art hat sich im Laufe der Zeit sehr verändert. Würde ich auch gerne mit dir, Colin, mal kurz drüber sprechen.
Darf ich kurz zurückfragen? Ja. Warum sagst du Urban Street Art? Das habe ich so zum Beispiel in der Kombination noch gar nicht gehört, aber vielleicht.
Das ist eine gute Frage.
Es gibt ja diese Begrifflichkeiten und jeder hat Vorstellungen und wir hatten vorhin auch schon wieder darüber diskutiert.
Weil ich damit verbinde, aber das ist ganz spannend, dass es Street Art im öffentlichen und vor allen Dingen städtischen Raum ist. Deswegen sage ich Urban Street Art. Ja.
War nur neugierig. Also vielleicht habe ich was nicht mitbekommen, kann gut sein. Und es gab ja eben auch schon von Lars angesprochen, also heute sehen wir auch unter diesem Namen oder dieser Begrifflichkeit eben Urban Art, was ist das eigentlich? Also auch da gibt es keine, oder es gibt einige Definitionen, aber nicht jetzt die eine. Vielleicht kann man es einfach generell als eine Art Schmelztiegel, wo irgendwie alles noch reingeworfen wird, denn sicher hat so jetzt eben mit Kunst auf der Straße, mit Graffiti, das einen Ursprung gehabt. Dann kam die Street Art auch recht schnell dazu. Da gibt es wieder andere Parameter, andere, wie soll man sagen, so Punkte, die da dazu zählen. Für beides gibt es vielleicht einen, wie soll man sagen, so einen Kern, wo dann Akteure, Akteurinnen halt dazu gezählt werden können. Und dann ist es Graffiti, dann ist es Street Art. Urban Art vereint vielleicht beides. Letztendlich sind das aber häufig eben Begriffe, die von außen eigentlich drüber gestülpt werden, um damit in irgendwie einer Form umzugehen. Sei es eben auf eine kommerzielle Art oder eben auch über die Presse einfach, um eine Begrifflichkeit zu haben, um darüber zu berichten. Ja. Und gerade wenn man ja das Wort Graffiti, wenn man das benutzt, ist es so, dass es zu beobachten ist, dass einfach häufig eine sehr festgesetzte Meinung dazu gibt. Und häufig fällt die nicht so positiv aus, weil dann damit schon das Hakenkreuz an der Bushaltestelle oder auch Streetbombings, wo man auch wieder verstehen kann, dass die nicht jedermanns Sache sind, aber die definitiv auch ihre Daseinsberechtigung haben und Teil der Kultur sind. Aber zwischen dem und jetzt irgendwie einem Stillleben auf kompletter Fassadenhöhe sind natürlich auch Welten dazwischen. Also das ist immer schwierig, generell mit so Begrifflichkeiten umzugehen.
Ja, finde ich spannend. Ich habe mich so ein bisschen damit beschäftigt, was Leute sagen, die sich wirklich so auch an Unis damit beschäftigen, so wie du das auch machst. Es gibt zum Beispiel einen, ja, er nennt sich selbst Pionier in der spanischen Graffiti-Szene, der studiert die so richtig. Und der hat was ganz Schönes darüber geschrieben. Er hat geschrieben, wenn Graffiti das schmutzige, unverständliche Monster ist, das in den Händen armer Kinder und Jugendlicher aus den Ghettos kam, dann ist Street Art sein kultivierter, erwachsener Cousin aus den Vorstädten, schick anzusehen und sofort verständlich. Und ich fand das ganz spannend, weil es diesen Turn gemacht hat in diese etwas kultiviertere, jetzt ist es legal. Wie ist das denn für dich als Künstler? Man definiert sich ja manchmal auch über diese Grauzonen oder über dieses, sagen wir mal, wilde, freie. Wie schafft man den Sprung vom einen ins andere? Und wo ist da für dich auch, sagen wir mal, die Integrität als Künstler und die Grenze?
Die Integrität, die sehe ich generell darin, dass man sich selbst treu sein muss. Also ich habe natürlich auch meine Anfänge im illegalen Graffiti gehabt. Nicht zuletzt aber auch deswegen, weil es in München begrenzt Flächen gab. Es gab auch nicht immer Flächen, die zugänglich waren. Also gerade wenn ich als Jugendlicher anfange und da schon deutlich ältere und deutlich versiertere Malerinnen und Maler aktiv waren, konnte ich nicht ohne weiteres einfach drüber malen, ohne Probleme zu bekommen. Und dann war es vielleicht naheliegend, auch auf ja nicht legale Flächen auszuweichen. Es müssen nicht immer S-Bahnen gewesen sein oder riskante Spots an S-Bahn-Strecken. Also ab und zu waren es einfach auch Industriebrachen oder verlassene Häuser. Das heißt, das hat eigentlich kaum jemand mitbekommen, bis es vielleicht mal abgerissen wurde oder man von innen sich so schrittweise nach außen vorgearbeitet hat, bis dann quasi als Außenmal gemalt wurde, innen schon so viel gemalt war, dass quasi auch, also häufig der Tatbestand der Sachbeschädigung, wie es ja dann auch auf rechtlicher Ebene genannt wird, nicht mehr wirklich relevant war, weil das ist quasi eh schon hinüber. Mhm. Plus es gab selten das Interesse, das überhaupt zur Anzeige zu bringen. Aber es ist halt eben auch da wieder die Sache, weil du gerade sagst, also das ist schon dieser, es mag vielleicht mal irgendwie in Ghetto-Gegenden angefangen haben, aber in allen Bereichen, also egal ob Street Art, ob Graffiti, Urban Art, Kunst generell, in jeglicher Ausdrucksweise, das ist keine Gesellschaftssache. Also das findet auf allen Ebenen statt. Da wird man zwischen wohlhabenden Menschen aus dem Bildungsbürgertum bis hin zu Banlieue-Kindern oder eben aus sozialen Brennpunkten stammenden, einkommensschwachen Familien Akteurinnen und Akteure finden. Und auch da ist wieder die Ambition eine sehr individuelle. Also manche haben einfach Bock, Action zu machen. Und da geht's wirklich um, sagen wir mal, das Abenteuer. Das hat vielleicht auch, wie soll man sagen, so zwei Seiten. Also es geht dann nicht immer nur, was ist eigentlich das Resultat? Ist es wirklich ein schönes Bild? Sondern wirklich diese Aufgabe, ich suche mir einen Raum, der quasi nicht zugänglich ist und finde einen Weg zu interagieren. Und da alleine vor, unabhängig davon, ob ich das Bild, das Rauskommen schön finde, habe ich einfach einen enormen Respekt davor, weil da gehört einfach schon eine Portion Mut und auch, wie soll man sagen, so eine Weitsicht und auch eine Ambition dazu. Und das sind auch mittlerweile nicht nur Leute, die jetzt eben aus einkommensschwachen Bereichen kommen oder nicht nur Jugendliche, sondern eben auch Akteure, Akteurinnen, die das über Jahrzehnte verfolgen. Und selbst im illegalen Graffiti kann man auch sehr schön über die Jahrzehnte verfolgen, was es da für Ansätze gab. Und die haben es ja auch mitunter in die großen Museen geschafft. Mhm. Im Ausland öfter zu beobachten, aber auch hier vor den Türen der Stadt in der Urban Art Biennale. Also man mag jetzt nur mal gerade jüngst an Rocco und seine Brüder und die Arbeiten denken oder Moses Tubbs aus dem westdeutschen Raum. Also die haben ja auch schon vor 10 Jahren einfach Ansätze im Trainbombing gehabt, das eigentlich sehr deckungsgleich mit sehr progressiven Entwicklungen in der Kunst war.
Naja, es ist ja auch insofern ganz hilfreich, wenn es einen, sagen wir mal, etwas legaleren Touch dann doch auch bekommt, wenn ich zum Beispiel mit Politik zusammen, also wenn ich an die Wirtschaft herantrete, an die Politik herantrete und sage, ich habe hier ein tolles Projekt, bräuchte eine Wand. Inwiefern hilft da dieser, naja, diese Entwicklung, Lars, da sich noch mehr, sagen wir mal, im legalen Raum zu vernetzen und da auch Projekte hochzuziehen?
Naja, wir müssen ja halt schon alle Pole von dem ganzen Ding trachten. Es hat seinen Ursprung aus seiner Relevanz aus dem illegalen Bereich, der ist immer noch wichtig. Und auch diese ganze Netzwerkbildung, die da geschieht, ganze Inspiration und die ganze Innovationskraft, die da auch irgendwie ausprobiert wird. Auf der anderen Seite haben wir aber Leute, die einen Bedarf haben, halt auch irgendwo das zu konsumieren und die das gut finden. Also Leute, die hier sitzen und halt keine Art machen wollen, aber auch irgendwie, dass es da ist, so. Und Teil einer Stadt wird, Teil ihres Lebensraums wird. Und dann ist es halt daran, dass die Öffentlichkeit, die Stadt oder die Verwaltung sagt, okay, wir nehmen uns den Ding an und es ist unser Anliegen, das halt irgendwie auch hier in diesen Bereich reinzubekommen, dass es hier mehr stattfindet, so. Da ist es halt wichtig irgendwie, dass da die Leute sensibilisiert werden, weil auch oft in Verwaltungen gibt es dafür kein Verständnis. Also das ist auch immer noch ein großes Problem. Die Bevölkerung will es eigentlich so, dass es in ihrem Lebenswelt stattfindet, mehr stattfindet. Aber dass die, du sagst immer so, die Gatekeeper-Funktion ist halt irgendwie essentiell. Wie kommt's denn in die Breite, in unsere breite Lebenswelt so rein? Und da ist eine Gatekeeper-Funktion, die oft in der Verwaltung steckt. Und die muss man halt letztendlich, denen muss man arbeiten. Also hier ist das, was du gefragt hast. Hier wird's wichtig, ein Verständnis für das Thema zu bekommen. Mhm. Das ist eins. Und die andere Seite ist auch, wenn man dann aber auch möchte, dass das auch wirklich stattfindet, braucht man auch vor Ort ein Ökosystem, die imstande ist, die ganze Kunst zu machen. So, Das ist ja auch irgendwie so ein Ding. Sonst sagen wir, okay, wir wollen halt auch irgendwie 100 Murals großflächig in Saarbrücken haben. Dann Colin, der macht das dann halt die nächsten 30 Jahre. Also da brauchen wir halt schon ein Ökosystem, halt, dass das mehr Leute sind und die sich halt auch hier ausprobieren können, die sich auch hier aus dem Nachwuchs raus entwickeln, die wir auch hier halten können und sollten. Weil es halt auch ein Teil von Wirtschaft wird, der immer wichtiger ist. So. Weil das sind halt Leute, die Innovationen bringen, die Innovationen in die Kreativwirtschaft bringen, die aber auch weitergehen und diese Innovationen ins Marketing, in Kommunikation bringen, in Firmen bringen, die diese Sachen halt auch wirklich monetarisieren und ihr Geld damit verdienen und halt das Geld halt auch weiterreichen und Leute, die für die arbeiten und an ihr Ökosystem. Das ist halt in anderen Städten wie zum Beispiel Liverpool, ist das halt schon irgendwo ein starker Sektor in der Kreativwirtschaft, der halt auch der ganzen Stadt was bringt. Ne? Da kommen wir dann über die ganzen wirtschaftlichen Aspekte hin zu Außenwahrnehmung. Wie wird so eine Stadt wahrgenommen? Kommen die Leute dahin? Wollen die da Urlaub machen? Sind die Kultur interessiert? Und dann wird es halt plötzlich politisch total interessant. So.
Und dann kannst du als Stadt nämlich auch oder als Ort auch damit werben.
Genau, man wird es halt mega interessant und du kannst sogar noch weiter gehen und sagen, was ist denn hier im Saarland los? Womit, was machen wir? Sollen wir den Leuten noch 20 Jahre von Bergbau und Leona-Ringen erzählen oder tun wir unsere Kultur halt irgendwie mal neu definieren, also was uns ausmacht?
Ja.
Und was sollen wir machen halt hier im Saarland? Und Urban Art an sich mit dem, was es hier gibt und mit dem Potenzial, was es hier gibt, ist eine Möglichkeit, um sich das Bundesland ein Selbstbild zu generieren, das halt auch irgendwie identifikationsstiftend ist mit den Leuten, die da wohnen. So. Also einen positiv kulturpolitischen Impact hat, schon wieder einen Impact. Ja,
ja und wo es tatsächlich auch so ein ganz integrativer Teil wird. Also ich sehe das zum Beispiel, wenn wir beim Ausland sind oder dem, was ich jetzt so berichten kann, in Barcelona gibt es in den Hostels, wenn du da bist, extra Street-Art-Touren, weil es bestimmte Viertel gibt, die sich so entwickelt haben, dass man da durchgehen kann und du kommst von einer Sache zur nächsten. Und dann gibt es wirklich diese Touren, wo dann Leute von außerhalb eingeladen werden und sich einen halben Tag damit beschäftigen, was da an die Wände gemalt wurde und was das mit dem Viertel macht und wie das auf sie wirkt. Und das ist natürlich sowas, was einen Ort sehr bereichert, wenn man den Mut dazu hat, das so zu machen. Colin, dir juckt es schon so ein bisschen in den Fingern. Du hattest eben das Mikro schon oben. Hast du einen Gedanken dazu?
Der ist entflogen. Aber vielleicht ist es einfach generell die Sache, das Kulturverständnis, das ist halt hier zu hinterfragen, ob das nicht mal längst auf einen aktuellen Stand gebracht werden müsste. Also in sämtlichen Bereichen, ob es das Mediale ist, das Kommerzielle, aber auch das Subkulturelle, einfach das wieder mehr Nischen, mehr, was wirklich im Leben auch stattfindet und natürlich wächst, dass das eben auch tatsächlich ja die Repräsentationsböden bekommt, die es verdient. Und das vermisse ich wirklich, sagen wir, in der kulturellen Landschaft in Form von Theaterbühnen, in Form von Museen, in Form von Medien allerdings auch. Denn da ist ja auch die Berichterstattung, klar, die ist schon mal da, aber häufig eben auch immer mit einem Hintergedanken, also um halt irgendwie den Tourismus anzukurbeln oder halt eben, das muss immer einen Nutzen haben und es geht eigentlich nicht wirklich um die Sache und auch da wieder für die etwas Betagteren, die sich noch erinnern können an Viva, als es diesen Musikkanal gab, das Pendant zu MTV, da war es ja eigentlich auch schön, dass einfach mal so Spartenmusik beispielsweise, also Genres, die jetzt nicht Mainstream waren, auch einfach einen Ort hatten, wo die gezeigt wurden und es findet einfach ganz natürlich, der Mensch sucht seine Ausdrucksformen, es gibt Subkulturen, die finden statt, ob es geduldet ist oder nicht, aber das wirklich auch mal wirklich anzuerkennen und generell den Kulturbegriff etwas zeitgemäßer einfach eben auch zu repräsentieren auf allen Ebenen, da könnte auch Deutschland auf jeden Fall auch auf Landesebene einiges nachholen. Sieht man auch in der Medienlandschaft. Also man braucht quasi die alten Medien nicht mehr oder Musikverlege dank neuer sozialer Medien, dank YouTube, Twitch, TikTok, was es nicht alles gibt, können Menschen, die aktiv sind, direkt sich ein Publikum suchen.
Ich finde den Gedanken ganz schön, dass du sagst, es muss um die Kunst an sich auch gehen. Was habt ihr da für einen Gedanken zu?
Also zuerst wollte ich noch ganz kurz sagen, ich habe bei dir so kurz rausgehört, dass mehr legale Flächen benötigt werden. Das können wir nur unterstützen, weil in Mannheim gibt es wirklich viel legale Flächen. Und auch da sehen wir, dass diese Situation, dass Graffiti gleichgesetzt wird mit den Schmierereien in der Unterführung, die auch ihre Daseinsberechtigung haben. Es ist eine Kommunikation unter Künstlern auf der ganzen Welt. Und wir sehen das im Prinzip bei uns an der Hall of Fame oder an der Jungbuschbrücke, wo auch immer man ist, jedes Wochenende viele, viele Menschen am Malen sind und auch da der normale Bürger vorbeikommt und sieht, dass es nichts mit dem Underground und schlimmen Sachen zu tun hat. Wir werden angefragt, um Murals zu machen, um als Graffiti-Schutz die Wände zu schützen. Und dann sind wir natürlich in der Situation ganz oft, dass wir da ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten dürfen, weil wir im Prinzip genau das dann sagen, dass es ohne die Geschichte des Graffitis im Prinzip keine Murals gäbe und dass es so auch nicht funktioniert, weil wenn wir die schönen Graffitis übermalen, die Herren und Damen der ursprünglichen Graffiti-Lage sich nicht davon abhalten, wieder da drüber zu gehen und das Bild wieder zu übermalen. Deswegen ist es auch für uns in Stadt Mannheim ganz wichtig, dass wir versuchen, die Szene immer so ein Stück weit abzuholen. Und auch da gibt's Regeln, was du vorhin auch gesagt hattest, wenn man nicht die Möglichkeit hat, irgendwo zu malen, dann muss man es irgendwo illegal machen, weil es im Prinzip ein Bedürfnis ist, sich auszudrücken, sich entfalten zu können. Und wenn das im Prinzip nicht legal möglich ist, dann rutscht man automatisch in die Illegalität ab. Und das kann eigentlich nicht sein, dass diese Kunstart diesen Stempel aufgedrückt bekommt.
Ihr habt ja auch mit der Wohnungsbaugesellschaft in Mannheim zusammengearbeitet, um gerade diese Flächen bereitgestellt zu bekommen. Wie hat das geklappt?
Das hat und klappt immer noch. Also wir arbeiten immer noch mit denen zusammen. Es sind unsere engsten Partner. Wir haben auch schon private Flächen bemalt, aber es ist doch wirklich so, dass wir eigentlich den größten Teil eben von der Wohnungsbaugesellschaft bekommen und das klappt super und ich glaube, dass wir da einfach Glück haben in Mannheim. Das muss man wirklich einfach so sagen. Wir haben da Glück, mit denen sozusagen direkt von Anfang an zusammenarbeiten zu dürfen und die uns total unterstützen und wir auch immer mehr merken, wenn wir dann mal wieder in einem GBG-Haus sind, dass dann auch Bewohner von anderen GBG-Häusern kommen und sagen, wann wir denn ihr Haus dann anmalen. Das ist wirklich Zucker. Also es ist, ja genau, das ist wirklich, da funktioniert es sehr, sehr gut.
Das heißt, du kannst uns jetzt gar nicht von einer Strategie berichten, die du uns jetzt hier präsentierst, sondern sagst, ihr habt einfach Glück gehabt.
Ja, also ich bin mir sicher, dass andere Städte das auch schaffen, auch wenn es dann vielleicht hier etwas schwieriger ist. Aber das hat auch, genau, es braucht einfach Zeit, es braucht Verständnis, es braucht Aufklärung, es braucht genau einen Weitblick für diese Kunstform.
Ganz kurz, also eine Strategie hatten wir so nicht, aber wir haben jetzt 10 Jahren gemerkt, wir sind jetzt im 11. Jahr, dass es wirklich sowas wie 6-7 Jahre gebraucht hat, bis das Museum auch in der Stadt angekommen ist. Am Anfang waren die Leute noch sehr skeptisch. Wenn jetzt irgendwo eine Hebebühne vorfährt, wir unseren Aufsteller machen, die Bagen aufstellen, dann wissen die Leute schon, da kommt wieder ein Bild an die Wand und die freuen sich. Und lustigerweise, da sind wir auch bei der Stadtverwaltung, ist es oft so, dass die Bürger das viel früher verstanden haben, wie bei uns die Stadt. Und da muss ich auch sagen, ist es ganz unterschiedlich, mit wem man einfach bei der Stadt auch in Kontakt kommt. Es gibt viele Befürworter, die pushen das dann und schieben es durch. Und manchmal trifft man auch auf Leute, die es im Prinzip, die den Mehrwert, den wir darin sehen, ich möchte es ganz neutral stehen lassen, nicht sehen, was uns natürlich für die sehr leid tut. Aber dann geht es im Prinzip auch in der Verwaltung oft nicht weiter. Und da hat uns zum Beispiel ein Medienecho sehr geholfen, was perverserweise manchmal auch so ist. Alles, was von außen rangetragen wird und nicht von innen kommt, hat irgendwie eine höhere Bedeutung oder dem kann man mehr Wahrheitsgehalt zuweisen. Wir waren in der einen oder anderen Nachrichtensendung und wurden gefeatured und auf einmal kommen die Aufsichtsräte oder Stadtvertreter und sagen, wir haben doch gesehen, ihr macht doch was Tolles, wo man sich dann manchmal schon fragt, wir machen seit 7 oder 8 Jahren, aber wir freuen uns jetzt natürlich auch, dass die Idee, die so wertvoll ist, auch dort angekommen ist.
Mhm. Verwaltungstechnisch, Lars, gibt es Anregungen von deiner Seite, was besser gemacht werden könnte und wie vor allen Dingen nachhaltige Netzwerke geschafft werden können?
Ich habe den Eindruck eben gehabt, ich habe sau schnell erzählt und bin von ganz vielen Punkten irgendwie hin und her gesprungen. Ich möchte vielleicht noch ein Stück zurückgehen und das nochmal ein bisschen.
Du meinst einmal
langsamer,
wie bei der Kassette nochmal einmal
langsamer
so zurück
vorzuspielen.
Okay.
Also das Thema ist halt irgendwie, es gibt Landesverwaltung und es gibt ein Land und es gibt die Städte Und das Thema, von dem wir jetzt reden, nämlich die Wende, das ist halt eigentlich immer ein Stadtthema. So, wenn wir jetzt aber Urban Art an sich sagen, das ist halt ja mehr, das haben wir ja eben schon besprochen. Da gehört ja ganz viel dazu, da gehört ja Design dazu, da gehört ja alle Tattoo-Geschichten dazu, egal. Der Punkt ist nur, dass man dann halt sagt, okay, lass uns mal irgendwie einen Begriff größer machen und dann sind wir ganz schnell dabei, dass wir auch ein Landesding haben, weil es dann plötzlich um zum Beispiel um Bildung geht. So, wie weit ist das relevant für die Ausbildung von Leuten, die sich im Urban Art Bereich bewegen? So, also da müsste man sich halt mal Gedanken drüber machen. Also es gibt halt auf der Städteebene sicherlich einen Ansatz der integrierten Stadtentwicklung. Man sagen kann, also integrierte Stadtentwicklung ist so ein Ding, da denkt man halt irgendwie ganz viele Dinge und holt halt auch die Bürger mit rein und entwickelt die Stadt halt städtebaulich gemeinsam an bestimmten Punkten, wo es halt gerade ansteht. Und wenn man da dann halt auch irgendwie sagt, okay, wir holen das Thema Urban Art mit rein, gerade mit dem Thema großflächig malen, dann ist das schon mal ein Ding, dann ist das ein Gewinn, den ich hier im Saarland sehen wird. So. Auf der anderen Seite gibt es aber auch das Land, die Landesebene, wo wir sagen, okay, jetzt machen wir den Blick ein bisschen größer, so. Und sagen, irgendeine Art im Saarland, was würde das bedeuten, so? Was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Biennale, wir haben hier super viele gute Urban Art Artists, die irgendwie hier verwurzelt sind und auch noch zum Teil hier wohnen. Und wir haben eine relativ große Nähe zu Zentren des Urban Arts, Paris oder Mannheim zum Beispiel auch, ja. wo wir sagen halt irgendwie, okay, wir können hier eine Karte spielen. Wir haben halt irgendwie fünf interessante Mittelzentren, wo die Städte, Innenstädte leer stehen, wo es halt super viele Möglichkeiten gibt, halt irgendwie Freiräume zu schaffen, wo sich solche Akteure ausprobieren können. Auf der anderen Seite müssen wir ein Ökosystem fördern, wo, wie gesagt, nochmal das Landesding reinkommt und sagt, okay, das müssen wir ganzheitlicher sehen. Wir müssen eine Ökosystemförderung machen. Da gehört halt auch die Bildung dazu. Da gehört aber auch irgendwie der Freiraum dazu. Da gehört aber auch die Unterstützung dazu, dass wir sagen, okay, wir geben jetzt Stipendien raus oder wir gehen einfach mal Fördergeld raus für bestimmte Projekte, so. Und wenn man das alles zusammenzieht und dann noch sagt, wenn das Land das wirklich will und das Thema Urban Art hier haben möchte, da gibt es noch so schöne Sachen, wie halt zum Beispiel die Biennale schon macht in Völklingen, aber es ist ja nicht alles. Es gibt ja auch irgendwie einen Blumenstrauß von urbanen Festivals, die das Thema bearbeiten, die dann nicht nur beim Mandmalen irgendwie aufhören, sondern die halt die ganze Bandbreite von Urban Art halt mit einbeziehen. Ob das jetzt irgendwie Konsumentenfestivals sind, wo jeder hingeht und eine gute Zeit hat, oder ob das auch irgendwie ein bisschen spitzer reingeht und halt so ein Branchenmeeting wird halt, wo halt irgendwie Akteure zusammenkommen, die es halt machen, so, und sich austauschen. Also, man kann halt auf so vielen Ebenen da halt nochmal Leuchttürme schaffen, die halt auch das Land hier dann mit dem Begriff halt irgendwie zusammenbringen, aber auch die Leute, die hier wohnen, das Ganze halt auch erlebbarer machen. Und es vor allem halt auch irgendwann mal in die Verwaltung reinkommt, halt auch auf lokaler Ebene, damit konstruktiv umzugehen und das halt auch wirklich als Potenzial zu sehen, eine Umwelt zu gestalten, ein Umfeld zu gestalten, was halt auch kulturpolitisch Identifikationsflächen bietet für die Bevölkerung. Das ist halt auch ein Teil der Demokratisierungs, keine Ahnung, der Demokratie bewahren, Hashtag.
Naja, einfach zusammenbringen. Ja. Also die Menschen, die es betrifft, die Menschen, die es machen, die Menschen in der Verwaltung, richtig, die da vielleicht nochmal einen anderen Zugang zu dieser Welt bekommen können.
Also vielleicht noch das Letzte, was ich auch unterbringen will an der Stelle, ist, dass Doc 11 als Institution der Kreativwirtschaftsförderung hier im Saarland das Thema halt unheimlich hoch aufhängt und wir sagen, das hat dann mega viel Potenzial. Wenn wir nämlich irgendwie mit Politik reden, die halt nicht kleinteilig ist, sondern plötzlich irgendwie größer ist, dann müssen wir sagen halt irgendwie, da müssen wir Themen setzen, die halt auch irgendwie begeistern können und strahlen können und funktionieren können. im Saarland. So, das braucht große Politik immer. So, braucht man nicht anzukommen mit Kleinigkeiten, wie man halt irgendwie ein Ökosystem besser aufbauen können. Das machen wir auch so. Aber um so dieses große Ding halt wirklich mal als Potenzial darzustellen, ist Urban Art nach der Meinung von Doc 11 unheimlich wertvoll. Und das ist halt irgendwie ein Ding, was wir im Saarland hier uns durchaus mal überlegen sollten, ob das vielleicht Sinn macht. Da sind wir jetzt sogar so weit, dass wir zusammen mit dir, Colin, und mit Jonathan Kunz, der Comic Artist hier, der auch schon hier saß, arbeiten wir jetzt an so einem quasi am Branchenreport der saarländischen Urban Art. Und wir wollen den auch noch dieses Jahr rausbringen. So, das sollte das unterstreichen, das Potenzial, was wir halt da sehen. So, und dann kann man auch mal gucken, wie man von dort aus weitergeht.
Gibt es bis hierhin Fragen von euch? Gibt es, ja, hier vorne links.
Ich muss jetzt mal ein bisschen Advocatus Diaboli spielen oder so, ja. Ein bisschen eine Lanze brechen für Saarbrücken. Also ich erinnere mich, weil ich das mitgekriegt habe, dass die Saarbrücker Siedlungsgesellschaft, also die städtische Siedlungsgesellschaft, mehrmals Aufträge vergeben hat an Artkünstler, um riesige Murals zu machen auf der Volster Höhe. Das Größte, die wollen das Größte der Welt sogar haben. Da habe ich denen geschrieben, es gäbe eins, das wäre noch größer. Und auch, ich glaube, in Mahlstadt, also wenn die ihre Häuser renovieren und die haben großen Sanierungsschau, dann haben sie geguckt, dass sie vielleicht welche von den Hochhäusern auch mit Kunst gestalten. Dann möchte ich noch erinnern an dieses famose Projekt Artwork. Das war so ganz groß angekündigt, wie die Revolution, ein ganz großes Projekt. Das Freiluftmuseum in der Saarbrücker Innenstadt, mit dem man überregional punkten kann, wo sich auch ein ganzes Ökosystem drum bilden sollte mit Führungen und Workshops und Jugendliche, die damit beteiligt werden sollten. Man hört ja jetzt nicht mehr so viel von. Es gibt im Rahmen der touristischen Stadtführung gibt es auch Angebote, Führungen zum Artwork, aber ansonsten ist es still geworden, es wird auch nicht mehr erweitert, also dass so jedes Jahr ein neues dazu käme. Und andererseits, das Land, das wird sich dieses Jahr hinstellen und sagen, ey, wir haben euch doch jede Menge Förderung gegeben hier, Apollon-Festival, was sollen wir denn noch alles tun? Also ich glaube, dass die nicht so richtig wissen, was mit diesem Potenzial gemeint ist. Mir fiel jetzt gerade zum Beispiel ein, hier Fußgängerzone, Innenstadt, Erweiterung. Da sind ja nur Poller entfernt worden. Da hätte man ja auch Urban Art als Design mit einbeziehen können, um da was Qualitätvolles zu gestalten.
Darf ich kurz antworten? Also ganz kurz nur, da kannst du. Das ist alles richtig, alles was gesagt wurde, so. Es wäre halt cool, wenn der Artwork weitergeführt wird, so. Es ist halt auch eine gute Sache gewesen. Aber der Punkt ist, dass wir in der Tat, das ist so ein bisschen unsere Aufgabe jetzt vielleicht auch, das Potenzial auch wirklich sichtbar machen. So, darum geht's in der nächsten Zeit erstmal so.
Also ohne, dass ich die Situation hier in Saarbrücken kenne, möchte ich nur kurz hinzufügen, für mich ist der Moment, wir kennen das ganz oft, man hat irgendwo in einem Stadtviertel eine kleine Schieflage, egal ob es jetzt die Verkehrssituation ist, ein Viertel, was, sag ich mal, bildungsferner ist oder sonst was, dann kommt man ganz schnell auf die Idee und sagt, nee, die Kultur kann ja da sowas machen. Dann werden wir auch als Feuerwache angefragt, ja, macht doch da mal ein Festival oder malt da mal ein Mural hin. Dadurch verändert sich aber die Situation nicht. Und auch der Umstand, dass auch die Produktion eines solchen Murals einfach Geld kostet, ist ein Fakt, der ist einfach da, und wenn man dann im Prinzip, also man kann es ja einfach mal so offen auch ehrlich sagen, dann hat jeder eine Idee, wenn man so eine, ich sag mal, Standardfassade bei uns in Mannheim, die hat 10 auf 6 Meter, das sind zwischen 8 und 15 oder 18.000 Euro, von der Hebebühne bis zur Farbsprühdose, bis zum Pinsel, was so eine Fassade kostet, und das ist jetzt immer so, wo man sagt, wow, das ist so wahnsinnig viel. Wenn wir von anderen Menschen angefragt werden, könnt ihr uns die Fassade hübsch machen, und wir sagen, ja, wir können euch da einen Preis machen, dann sagen sie, ja, das kostet ja mindestens so viel, was ein Maler dafür will, dann ist einfach die Situation verschoben, weil der Maler streicht diese Fassade einfach einfarbig, braucht dafür wahrscheinlich genauso lang. Und die Wertigkeit der Kunst, ich würde mich immer auf die Hinterbeine stellen und sagen, die Kultur ist die Lebensader einer Gesellschaft und ohne diese trocknen wir einfach aus und die Kunst sollte nicht benutzt werden, um in irgendeiner Form politische Schräglagen aus dem Weg zu räumen oder zu verbessern. Die Kunst muss von sich aus für sich selber leben können. Und da ist im Prinzip der nächste Punkt, den ich zu dieser ganzen Stadt-Land-Situation sagen möchte. Ich bin da voll dabei, dass Stadt und Land das erkennen muss, weil wenn es nicht so passiert und diese verschiedenen Festivals und Museen, die es im Prinzip gibt, nicht von öffentlicher Hand gefördert werden, dann ist es 1, 2, 3 und die private Wirtschaft krallt sich diesen Bereich und dann ist man ganz schnell in der Situation, wo im Prinzip der Preis wieder sozusagen den Markt diktiert und das darf in der Situation nicht passieren.
Da sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass die Kunst für sich selbst geschätzt wird und nicht instrumentalisiert. In der Praxis sieht das aber natürlich immer noch ein bisschen anders aus.
Darf ich vielleicht auch noch kurz dazu sagen, weil ich ja einer der involvierten Künstler war, gerade bei der Artwalk angesprochen wurde.
Ja, gerne.
Also in vielerlei Hinsicht war das ein Projekt, das sehr positiv aufgegriffen wurde, allerdings eben aus Gründen, wo die Verantwortlichen bitte drüber sprechen sollen, nicht weitergeführt werden konnte. Also es ist im Jahr darauf wurde noch eine Fassade gemacht. Es wurde noch eine kleine Korrektur, Ausbesserungsarbeiten bei einer Fassade gemacht. Dann sollte man da vielleicht eher mal nachhaken, wo gefördert wurde und was Gründe dafür sind, dass das nicht eben weiter gefördert wurde. Die Fassade auf der Volsterhöhe war eine private Anfrage. Auch da muss man sagen, hat man sehr junge, lokale Künstler in den Wettbewerb geschickt, hat eigentlich auch einen sehr überschaulichen Betrag gezahlt, der jetzt natürlich in der Altersstufe nicht wenig ist, aber für das, was da geleistet wurde, das jetzt auch als so ein Leuchtturmprojekt hinzustellen, finde ich auch ein bisschen fehlplatziert. Also es wäre sehr schön, weil eben wie auch schon gehört, auch bei euch hat es beispielsweise 6 Jahre gedauert. Wenn ich mich selbstständig mache, ist es auch quasi egal in welchem Bereich, Allgemeinwissen, dass man weiß, es braucht einfach immer ein paar Jahre, bis es anläuft. Und um wirklich was bewirken zu können, also eben auch gerade in einem Stadtbild, eben das Ökosystem wurde angesprochen, wo fängt es an, wo hört es auf, das ist sicher nicht nur Fassadenmalerei, das mag einfach ein breiteres Angebot sein. Wir sind auch heute in einem Laden versammelt, der vielleicht ein alternatives Denken einer normalen Gaststätte eben widerspiegelt. Auch sowas wurde seit 2010 schon mehrfach versucht hier in der Stadt, hat mal geklappt, mal weniger. Also da ist dann doch eher wieder die Frage, wie viel Aufklärungsarbeit braucht man oder wie viele Beispiele braucht man, um auch da wieder eben so ein kulturelles oder einfach ein zeitgenössisches Leben in vielen Bereichen abzudaten und die Entscheidungsträgerinnen davon überzeugen zu können. Denn man kann ja nicht damit werben, dass man beispielsweise etwas wie das DFKI, also das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz hier hat und versucht jetzt hier Facharbeiter aus aller Welt und Koryphäen hierher zu locken und der eigentlich eine kleine, schöne Stadt hat, wo man das Leben an sich sehr stetzt, aber dann wirklich progressiven Ansätzen dann doch auch häufig einen Riegel vorschiebt oder eben so halb motiviert das ein Jahr lang mitzieht, aber dann auch wieder im Keim erstickt.
Da hinten ging noch eine Hand hoch.
Wir waren eben bei dem Thema Finanzierung und auch Bezahlung und mich würde interessieren, ob ihr bei der Bezahlung einen Unterschied macht zwischen lokalen als auch internationalen Künstlern.
Wir bezahlen alle gleich. Egal ob lokal oder international. Es gibt, glaube ich, bei den 55 Murals, glaube ich, 3 Stück, die nicht gleich bezahlt wurden. Alle anderen bezahlen wir gleich.
Ist auch da ganz für uns einfach zu erklären. Die Arbeit, die da vollbracht wird, ist für jeden Künstler im Prinzip das Gleiche. Und wir haben bei uns im Museum die Situation, dass die Künstler eine freie Arbeit machen sollen. Die werden bei uns eingeladen aufgrund des Stils, den wir kennen, den wir schätzen. Und die kriegen sonst bei uns keine weiteren Vorgaben. Wir kriegen viele Anfragen, auch das vielleicht nochmal zur Unterscheidung, die uns fragen, ja, wir hätten gern hier auf der Wand einen Goldfisch, im Hintergrund einen Golden Retriever und ein spielendes Kind. Kann, glaube ich, jeder Künstler auch machen. Wir vermitteln das auch sehr gerne, nur da sagen wir so ein bisschen dazu, dann kriegen die Künstlerinnen auch Schmerzensgeld und dann wird es in der Auftragsarbeit und dann wird nach Quadratmeter abgerechnet und so kann man versuchen natürlich auch und so müssen das viele Künstlerinnen auch machen, einfach Jobs annehmen, um sich hier oder da auch quer zu finanzieren, weil ganz viele, da gehören wir dazu, Festivals, oder Museen sind nicht profitorientiert und haben dadurch natürlich ein gedeckeltes Budget. Auch wir haben bis vor 2-3 Jahren immer die Situation gehabt, dass wir im Herbst nicht wussten, wo das Geld für die nächste Saison herkommt, und haben fleißig Anträge geschrieben. Wir haben da eine sehr, sehr emsige und sehr fleißige Kollegin, die Maria Kretschmer, die einen Fördertopf nach dem anderen an Land zieht, und ohne das wäre das auch nicht möglich gewesen. Und auch da würden wir uns natürlich freuen, wenn da eine Förderung in institutioneller Art und Weise vonstatten geht, dass man einfach auch für uns als Museum mal nicht nur in den nächsten Sommer guckt, sondern vielleicht auch in den Sommer in 5 Jahren, um mal so ein bisschen größere, also vielleicht ein Brot backen kann und nicht immer kleine Brötchen.
Das auch nochmal zum Thema Nachhaltigkeit und gemeinsame Strukturen. Ja.
Ich habe eine Frage zum Thema Authentizität und Musealisierung. Also wir haben ja hier die Urban Art Biennale in Völklingen. Wir haben den Art Walk genannt. Das Historische Museum hat gerade diese Ausstellung zur Geschichte des Graffiti und der Urban Art. Das ist so eine Frage Richtung Mannheim, aber auch Colin. Wie geht denn der Nachwuchs oder wie geht die Szene damit um? Also was passiert mit einem Graffiti, wenn es auf einmal im Museum hängt? Ist das dann noch das gleiche Kunstwerk? Und in meiner Vorstellung ist es so, der nicht aus der Szene kommt, das kann ein super Vehikel sein, sich zu professionalisieren, aber ist man dann noch sich selbst treu? Also die Menschen, die es aus einer künstlerischen Intention rausmachen, sind die dann noch Graffiti-Künstler, wenn sie auf einmal ausgestellt werden? So eine Frage. Also ist das auch eine Hürde für euch in Mannheim, Leute zu gewinnen, weil die sagen, ne, das ist mir irgendwie zu Mainstream und eigentlich will ich diesen Social Impact haben durch das Subversive. Ist das irgendwie eine Hürde, die ihr feststellt?
Also ich würde sagen, nee, es ist keine Hürde. Vor allen Dingen ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich fast alle, die bei uns bis jetzt gemalt haben, aus der Szene kommen. Und das da schon wir auch einen extremen Fokus drauf legen. Klar haben wir jetzt auch schon mal Leute malen lassen, die nicht aus der Graffiti-Szene kommen, aber ich würde sagen, 80% aller Wände kommen aus der Graffiti-Szene. Es ist uns sehr wichtig, eben genau aus dieser Szene die Leute zu fördern und an die Wände zu bringen. Und ich muss natürlich auch sagen, dass wir Leute anfragen, die eh schon Murals malen. Dementsprechend haben sie sich da schon für entschieden. Und dementsprechend ist es auch, glaube ich, dann für die keine Hürde oder für uns keine Hürde mehr.
Ich muss auch sagen, es ist da auch wieder, die Szene ist so ein bisschen schwierig, weil das eben ja so ein riesen Konglomerat aus vielen Szenen ist und es da sicher eine Schnittmenge gibt. Also wenn man tatsächlich mit einem klassischen Graffiti-Hintergrund käme und wirklich im klassischen Sinne nach 80er Jahre New York Graffiti verfährt, muss man sich fragen. Andererseits ist das generell in jeder Kunstform und Ausdrucksform so, wenn ich eben fürs Museum, für eine Galerie arbeite, mache ich auch eine andere Arbeit vielleicht, als ich sie direkt eben an die Wand mal. Also das heißt, das Medium generell, also in jedem Design, in jedem Kunstprozess spielt eben auch eine wichtige Rolle. Und ich habe das irgendwie so wahrgenommen, dass das auch oft so ein Argument ist, um dann irgendwie so einen Kunstbereich, der einfach ein weltweites Phänomen ist, also in jeder Form, in der legalen wie illegalen, vielleicht auch ein bisschen ja außen vor zu lassen. Weil vielleicht hat man einfach auch Angst nach einem, wie soll man sagen, dass man generell einfach Grenzen auslotet und nach dem Kunst- oder Kulturbegriff oder beiden nochmal fragt und ob das eben noch so zeitgemäß ist. Auch in der Lehre übrigens, weil das ja auch angesprochen wurde.
Ich würde gerne fragen, welches Graffiti oder welches Mural würdet ihr machen, wenn ihr illegal hier euch was aussuchen würdet? An welcher Stelle?
Ich habe mir da nie Gedanken gemacht. Saban? Keine Ahnung.
Also in Mannheim wäre es das Rathaus oder irgendeine schöne Kirche.
Da bin ich aber auch ein bisschen altmodisch. Das ist so öffentliche Gebäude, ja, aber dann eher so der Brutalismus, so die fiesen 70er-Jahre-Gebäude aufwärts.
Das oder sagen wir mal, gibt es eine Ecke, wo du sagst, auch legal, das wäre eine gute Idee?
Ja klar, also wurde auch schon gemacht. Also ich fand hier die Wand, die Aris bemalt hatte oder Jonas eben auch mit Paul zusammen im Nauwieser Viertel am Försterjutz, die große, das ist natürlich ein toller Platz. Also für alle lokalen Menschen hier, da findet einfach Leben statt. Das Format ist super, auch als Fotomotiv, das Drumherum ist fantastisch. Aber es gibt auch auf jeden Fall hier noch ein paar Wände, wo ich denke, hey, die wären prädestiniert für Wandbilder, sowohl was die Lage als auch die Beschaffenheit der Wand selbst angeht.
Ist die Frage damit beantwortet? Ja, das war jetzt so langweilig, ne? Das ist schade jetzt, was gerade spannend.
Illegal, Autobahn, großformatig, einfach an der Autobahn.
Auf dem Boden.
Boden geht auch.
Auf dem Boden finde ich auch nicht schlecht.
Ich würde, glaube ich, auf dem Boden malen. Richtig irgendwo groß. Marktplatz.
Vielleicht auch so was Perspektivisches, wo man dann so richtig in so eine Welt hey, reingezogen wird, schon. Oder? Das ist ja genau. So. Aber auf der Autobahn hat es natürlich ein ganz, ist natürlich sicherheitsmäßig, müsste man sich das nochmal überlegen. Aber
gibt ja regelmäßig Hochwasser, da geht das schon.
Ja, oh Gott.
Vielleicht wäre es spannender, wenn man es so ein bisschen auch kleinflächiger macht und dafür ganz viel und über die Stadt verteilt, damit die Leute immer wieder auf so eine kleine Reise geschickt werden oder sich selber dabei ertappen, die Stadt zu erkunden und hier was sehen und da was sehen, immer mit so einem kleinen Wiedererkennungswert. Das wäre vielleicht eine nette Alternative dazu.
Ich wollte es auch, oder ich musste dran denken, vielleicht ist das die Gelegenheit, mich war, weil wir jetzt eben viel von diesen großformatigen Fassaden gesprochen haben, ich war beispielsweise letztes Jahr nach Orléans eingeladen worden, da gibt es die sogenannte Loire Art Show, die zum 6. Mal stattgefunden hat, 20 Künstlerinnen, also von Südamerika über ganz Europa verteilt, haben eben teilgenommen, ich war der einzige deutsche Künstler, der da involviert war und es wurde eine alte Schule, die leer stand, bemalt. Also alle Klassenzimmer und jede Künstlerin, jeder Künstler hat ein oder gelegentlich auch zwei Klassenzimmer bespielt in verschiedener Form. Und um da auch nochmal so ein Verhältnis zu geben, also Orléans, so eine Mittelgroßstadt, sicher nicht jetzt irgendwie so in schlechtester finanzieller Lage, allerdings auch schon tendenziell auch im kulturellen Aspekt würde ich sie eher konservativ einordnen. Also beispielsweise nachts sind ab 2 Uhr die Lichter aus, überall in der Stadt. Auf jeden Fall, diese Loire Art Show hat an 3 Wochenenden geöffnet gehabt und es waren über 25.000 Besucher. Also und auch da muss man sagen, das war nicht direkt im Zentrum, es war auch eher ein Randbezirk, der jetzt, wie soll man sagen, so als sozialer Brennpunkt auch gesehen werden möchte. Aber auch da die Relation, es hat sich einfach gezeigt, es war ein riesiger Andrang. Es war eben nur an Wochenenden geöffnet. Es war eben auch infrastrukturell von den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht ideal erreichbar. Aber es war wirklich ein Wahnsinnsandrang, weil es an jedem Ausstellungstag wirklich um ganze Blöcke ging. Und auch da BesucherInnen von wirklich Kindesalter bis hoch ins Rentenalter alles vertreten war. Und ich fand es auch einfach nochmal bemerkenswert zu sehen, was das einfach auch da wieder der Impact. Also es zieht einfach auch Leute. Ich meine, selbst hier in der Völklinger Hütte wird ja mit Besucherzahlen geworben. Da weiß man aber auch, unabhängig davon, ob die Biennale stattfindet, es gibt einfach aus dem Standardtourismus einfach eine gewisse Besucherzahl. Also auch da, um nur nochmal so ein Gespür dafür zu geben, was so ein Event, wo auch kleinere Wände gemalt werden, der im Artbereich gut kuratiert auch war, was das eben so für Besucherzahlen erreichen kann.
Ja, und was für eine Dynamik das annehmen kann, wenn es verteilt ist und wenn man da so ein bisschen mit in dieses Spiel reingezogen wird. Ja, wir sitzen hier so schön. Wir könnten jetzt noch ein Stündchen weitermachen, aber unsere Zeit ist jetzt langsam um. Ich möchte nochmal um einen großen Applaus bitten für unsere tollen Gäste, Colin Käsekamp, Tamara Martinez, Sebastian Bader und Lars Potlicka. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, euch jetzt noch ein bisschen mit weiter zu vernetzen. Und ich wünsche euch einfach noch einen schönen Abend auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder da wart.
Danke für die Moderation.
Dankeschön.
Danke, Isabella.
Schön, dass du bis hierhin zugehört hast. Die wichtigsten Links zu unseren Gästen, den Institutionen und KünstlerInnen, die angesprochen wurden, findest du in den Shownotes. Dieser Talk wurde moderiert von Isabel Sonnabend. Die Themenplanung lag bei Lara Schäfer. Mein Name ist Tanja Begon und dieser Podcast wird produziert von Doc11. Wenn diese Episode dir gefallen hat, erzähl es gerne weiter und abonniere unseren Podcast. Dann verpasst du keine Folge mehr. Doc11 übrigens, nur ganz kurz, ist ein Projekt zur Förderung der Kreativwirtschaft, finanziert vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie im Saarland. Wir fragen, was geht, damit ihr die Welt verändern und davon leben könnt. Und wenn du eine Idee hast, mit wem wir uns unbedingt mal unterhalten sollten, dir ein Thema wünschst oder sonst irgendetwas mitteilen möchtest, schreib uns eine Mail an hallo@doc11.saarland. Wir freuen uns auf Nachrichten. Doc11 fragt, was geht? Der Podcast für Kreative, die die Welt verändern und davon leben wollen.